Liebe Schwestern und Brüder, was für ein wunderbares Tagesgebet heute. Ich weiß, Sie haben schon vergessen, wie es heißt. Ich wiederhole es. Also das Tagesgebet, was hier im Messbuch steht. Gebt, dass wir die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen, heißt es da. Und dann warum? Damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Jetzt werden Sie sagen, so what? Also muss ich jetzt einen Schlüssel nehmen und das aufschließen. Also das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, das Wort Geheimnis, das ist halt das deutsche Wort für das lateinische Wort, für das griechische Wort Mysterium. Mistero, italienisch Mistero, das Mysterium. Und dieses Mysterium, das wir in diesen 50 Tagen feiern, ist das Mysterium, dass der Schöpfer der Welt, selber in Jesus Christus an dieser Schöpfung teilgenommen hat und in ihr umgekommen ist, gestorben ist, wie alle zu sterben haben in dieser Schöpfung. Und dass dieser Schöpfer der Welt, diesen toten Mitschöpfer Jesus, neu beatmet hat und damit die ganze Schöpfung auferweckt hat, den Anfang der neuen Schöpfung. Ich habe das vor ein paar Tagen einem gesagt, der mich gefragt hat, warum ich noch christlich bin. Dann habe ich ihm gesagt, weil ich halt an Tod und Auferstehung Christi teilhabe. Der sagt, da kann ich gar nichts mit anfangen, verstehe ich überhaupt nicht, aber dass Sie für Frieden sind, finde ich gut. Ja, nun sind wir ja hier versammelt als solche, die ich jetzt mal einfach anspreche, als Liebe davon geprägte. Und dieses Ostergeheimnis, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Das Wort prägen ist in diesem Tagesgebet enthalten, weil, das ist die Lehre der Kirche, wir durch die Taufe geprägt worden sind mit diesem Mysterium, dass in der Taufe Christus uns mit diesem Mysterium seines Sterbens und seiner Auferstehung geprägt hat. Siegel. Also ich war 4 Tage alt, habe ich nichts von gemerkt, als ich getauft wurde. Die lateinische Dogmatik, und so steht es im Katechismus, und ein bisschen darf ich Ihnen auch beibringen von dem, was wir so glauben im Katechismus. Die Taufe verleiht, so sagt die Kirche, den Charakter indelibilis, ein unauslöschliches Merkmal. Das heißt, in der Taufe werde ich unauslöschlich geprägt mit diesem Geheimnis. Jetzt gucke ich schon so manchen Ihnen in die Augen und dann denke ich, Sie denken wahrscheinlich gerade, na und? So what? Ich gehe dann zurück, das wissen einige von Ihnen schon, in den Oktober 1977, da war ich 16. Als ich in der Oktobernacht in der Landvolkshochschule in Freckenhorst innerlich kapiert habe, dass ich in Christus neu geschaffen worden bin. Und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich meinen Papa angeguckt wie einen fremden Mann, weil ich wusste, dass ich nicht aus dem Blut meines Vaters und aus dem Leben meiner Mutter komme, sondern aus dem Lebensgeheimnis Gottes. Und dass meine Eltern nur Werkzeug sind. Und ich ihnen nicht gehorchen darf, außer sie bahnen mir den Weg zu Christus. Das hat mir die Kriterien an die Hand gegeben, zu unterscheiden, wo mein Vater mich egoistisch bewünscht hat, mit seinen Plänen für mich, um dann rauszufinden, wo ich meinen Weg finden muss, weil ich von Christus geprägt bin, mehr als von Papa, Mama, deutsche Nazi-Vergangenheit, schreckliche katholische Kirche, fürchterliche Menschheitsgeschichte. Dass so blöd und mistig mein Menschsein ist, weil es so viele Idioten gibt unter den Menschen, mich manchmal eingeschlossen, dass ich nicht davon geprägt sein will, sondern von Christus. Wenn Sie ein Vergleichsbeispiel finden wollen, falls Sie eine solche Glaubenserfahrung nicht gemacht haben, denken Sie mal an die Stunde zurück, als Sie sich verliebt haben in Ihren Partner. Und von dieser Sekunde an alles anders geworden ist. Sie haben plötzlich Ihr Zimmer aufgeräumt, sind zum Friseur gegangen, haben aufmerksamer Kleidung eingekauft. Weil dieser eine Moment sie derart geprägt hat, dass sogar ihre Eltern sie nicht mehr verstanden haben. Wieso denn der? Wieso denn die? Dieses Lebensgeheimnis prägt manche unter euch. Und damit ich jetzt hier nicht so romantisch klinge, es gibt halt auch sehr schlimme Erfahrungen, die unser ganzes Leben prägen und verwandeln. Die Missbrauchsopfer der Kirche können ein Lied davon singen und so viele Missbrauchsopfer in den Familien und Vereinen auf der ganzen Welt. Und viele andere. Meine Tante Anna konnte mir bei jedem Gespräch, als ich im Alter besucht habe, aus ihrem Langzeitgedächtnis Datum und Stunde nennen, wo sie verletzt und gekränkt worden ist. Sie wusste noch genau, wer wann, wo, wie, zu welcher Stunde ihr was gesagt hat, was ihr wehgetan hat. Was für ein Schicksal. Ich habe gesagt, hör doch mal auf, daran zu denken. Ja, aber ich muss immer daran denken. Ich kenne das in der Seelsorge auch, dass Menschen davon geradezu zwanghaft erfüllt sind, das Negative ihres Lebens aufzureihen wie auf einer Perlenschnur. Davon geprägt sind. Und jetzt kommen wir hier zusammen und sagen, uns prägt das Mysterium Jesu Christi. Also zumindest mal wünschen wir, dass es uns mehr prägt, sein Tod, den wir wiederfinden in allem, was in unserem Leben tödlich war, sündig war, wo wir Opfer der Sünde wurden, selber gesündigt haben, wo wir unseren Negativrekord aufgestellt haben. Dass uns das aber bitte nicht so prägt, weil wir das alles einbringen in den Tod Jesu Christi und glauben, dass er das alles in seine Auferstehung reißt. Das kann ich glauben. Das kann ich glauben. Dass das Ostergeheimnis unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Das heißt, mir fällt zu allem, was ich sehe und erfahre, das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi ein. Zum Beispiel der Sieger des European Song Contests. Wie heißt das Lied? Tattoo. Prägung. Und haben Sie die Inszenierung gesehen? Da liegt die Sängerin in einem Grab. Mit einem Deckel obendrauf. Und im Lied entfaltet sie sich Richtung Auferstehung. Wow! Ich musste sofort an Ostern denken und habe sofort verstanden, warum Menschen das gekürt haben zum Siegerlied. Wir sind so gepresst im Leben. Und sind wir jetzt geprägt vom Gepresstsein und sagen, was Mist, ich bleib halt gepresst? Oder kann ich in mir jenes Licht, das in der Inszenierung sie getroffen hat, so sehen, dass ich anfange, mich zu wehren und zu singen, mit einem Gesang, der nicht aus der Erde kommt, sondern vom Himmel? Ich war geflasht, sagen die Jugendlichen, als ich das gesehen habe.
Wow!
So ähnlich wie meine Lieblingskünstlerin Lady Gaga. Wenn Sie das Lied Alessandro sehen, wie sie da aus dem Grab aufersteht, die Inszenierung des Ezekiel, die Vision, dass wir nicht Abgeschlossene bleiben müssen, sondern dass es eine Perspektive gibt.
Wow!
Dass das Geheimnis Christi unser ganzes Leben prägt, heißt, dass wo wir auch sind, sehen wir, wie die Auferstehung einfach durchbricht. Ich war gestern im Liebighaus. Schauen Sie sich diese Ausstellung an, die Vermessung der Welt, wie die Griechen schon damals sehr genau die Ordnung des Kosmoses versucht haben zu verstehen. Die Himmelsmechanik. Und dass da eine Ordnung ist, die sie zum Staunen gebracht haben und die sie erfassen wollten. Erfassen wollten. Und da war ich dann gestern wieder geflasht, als ich das so gesehen habe. Entschuldigen Sie dieses Modewort, aber irgendwie hat es mit dem Herrn zu tun. Der wurde ja auch geflasht, das Licht vom Himmel, und bumm, bin ich umgefallen. Und bin auf einmal so geprägt von diesem Licht der Auferstehung, dass ich nicht anders kann. Ich muss dieses Geheimnis verkünden. Ich stehe nicht hier, weil ein Papst mir gesagt hat, so, du musst das jetzt verkünden, wenn du bezahlt werden willst, also mach das. Also ich stehe hier nicht, weil ich bezahlt werde, sondern weil jemand mich geprägt hat. Und Sie müssen heute Morgen auch nicht hier sein. Sie könnten ausschlafen, wenn Sie das Museumsuferfest bis heute Nacht um zwei genossen haben. Könnten Sie ausschlafen. Nein, Sie sind auferstanden, weil Sie wollen Auferstehungstypen sein. Sie möchten nicht im Schlafwagen der Gesellschaft
alles so mitmachen, was so passiert.
Sondern Sie wollen frisch sein. Auferstehung. Anfangen. Liebe Schwestern und Brüder, das Ostergeheimnis, das mich prägt und verwandelt, auch in meiner Sünde. Ich bin ja ein unvollkommener Priester. Wenn Sie mich näher kennen, würden Sie kennenlernen, was ich für ein Schwein bin. Glauben Sie bloß nicht, dass ich vollkommen bin. Ich bin ja auch ein Sünder. Was mache ich dann, wenn ich ein Unvollkommener bin? Dann gehe ich zu Christus und sage, du hast mich geprägt, Herr. Reiße mich bitte mit. Reiße mich aus meinem Dunkel bitte ins Licht. Und ich stehe hier ja nicht wegen meiner Leistung, sondern wegen seiner Gnade. Oder ist jemand von Ihnen hier, der heute zur Kirche gegangen ist, um zu sagen, schaut mal, wie schick ich bin ein Heiliger. Also ich glaube ich nicht. Also so, manche von Ihnen kenne ich ja auch aus der Beichte. Also niemand ist hier, weil er hier beweisen will, was er für ein super Typ ist. Sondern Sie sind doch hier, weil Sie sagen, ich bin in Christus so geprägt, dass ich auferstehen muss. Ich muss Hoffnung haben. Nicht, weil ich einen Joint geraucht habe und drei Medikamente genommen habe, weil ich zwei Fläschchen zu viel getrunken habe. Das werden wir am Pfingsten hören, dass die Leute sagen, sind wir alle besoffen, dass die Hoffnung haben? Wie kann man heute noch Hoffnung haben? Nein, Sie sind voll vom Heiligen Geist. Das ganze Leben uns prägt und verwandelt. Gestern war ich bei Gerd. Gerd ist jetzt 83. Ein Mann, der sonst geordnet sein Leben zu Ende bringt. Und gestern haben wir mit ihm gesprochen, dass er mir die Erlaubnis gibt, mit seinen Ärzten zu reden, dass er nicht mehr weiter behandelt wird. Also, dass die Medikamente abgesetzt werden. Und er einfach jetzt in die letzten Wochen geht. Und er schaut mich an und sagt, Bruder Paulus, das ist genau das, was ich will. Ich habe mich nur nicht getraut, es zu sagen. Ich werde dafür sorgen, habe ich ihm gesagt, dass Sie geschützt sind, palliativ. Und ich werde an Ihrer Seite sein. Und dann werden Sie Ihren Weg gehen. Da war ich so nah, bei diesem Lebensgeheimnis Christi, der im Tod, im Sterben, im Abschiednehmen, im Grab und in seiner Auferstehung mich prägt. Darum machen wir ein Obdachlosenfrühstück. Weil wir den Menschen sagen, herzlich willkommen, ihr seid Gottes Kinder. Euch soll nicht die Not prägen, sondern die Hoffnung. Wir haben noch eine Hoffnung für euch. Und was immer politisch gestern mit dem Papst und Selenskyj gewesen ist, ich glaube schon, dass der Mann gespürt hat, dass er jemanden besucht hat, der eine Hoffnung vertritt, die nicht von dieser Welt ist. Und der dann auch aushalten muss, dass der Papst als Politiker nicht das tun wird, was er sich gerne von ihm wünscht. Der ihm nicht nach dem Mund redet, aber ein Hoffnungszeichen ist. Wenn er heute den Karlspreis empfängt, sind wir mit ihm verbunden, dem Herrn Selenskyj, mit unserem Dom hier. Und wir wissen, dass in einer Welt, in der niemand die schnellen Lösungen hat, in der sich der Tod und die Auferstehung Christi in fürchterlicher Weise immer neu vollzieht, in fürchterlicher Weise, dass Christus am Ende siegen wird. Darum sind wir hier, verrückt wie wir sind. Verrückt wie wir sind. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht lesen Sie heute dann noch einmal den ersten Petrusbrief. Im Grunde genommen habe ich Ihnen heute in der Predigt versucht, den auf Neudeutsch Ihnen zu sagen. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn. Und heiligt nicht die ganzen blöden Sachen, die euch alle im Leben passiert sind. Schmeißt die mal alle raus, werft den alten Sauerteich weg. Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig. Ich hoffe, dass ich das heute hier getan habe. Amen.